Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Kennen Sie Helen Fares? Noch nie gehört? Ehrlich gesagt kannte sie in unserer Redaktion bis vor 2 Tagen auch noch niemand. Gerade aber macht die junge Frau viel von sich reden. Warum das so ist, erklären wir gleich. Und warum sind Populisten eigentlich so oft irgendwie schräge Typen mit komischen Frisuren und wenig Herz? Ist das wirklich so? Und warum Themen über Europa in den Medien wie Ladenhüter wirken und oft liegen bleiben und es nicht in die Berichterstattung schaffen? Darum geht es gleich auch. Eine junge Frau, Helen Fares, mit syrischen Wurzeln. Das wird noch eine Rolle spielen, deshalb erwähnen wir das hier. Moderierte bis vor kurzem für den SWR ein digitales Debattenformat. Neben ihrer Tätigkeit für den Sender war und ist sie auf Social Media aktiv und dreht dort Videos. Das jüngste davon sorgte nun für einen ziemlichen Eklat. Jedenfalls hat sich der SWR nach Veröffentlichung von der Moderatorin getrennt. Der Grund, das Video hat einen israelkritischen Inhalt. Daraufhin wurde ihr Antisemitismus vorgeworfen. Bevor wir über Lehren aus diesem Fall sprechen, kann uns Martin Kreppers etwas Hintergrund liefern. Martin, zunächst, wer ist Helen Fares?
Helen Fares moderierte das SWR-Format Mixtalk, ein Online-Debattenformat, ein Meinungsformat. Also auf ihrer eigenen Internetseite beschreibt sie sich als Journalistin, aber auch als Aktivistin. Sie engagiert sich gegen den Klimawandel und für die Seenotrettung im Mittelmeer. Sie bezeichnet sich als, Zitat, Syrerin in Almania. Und sie möchte ihre Reichweite nutzen, um über Gesellschaft, Politik und Wissenschaft zu sprechen. So schreibt sie es auf ihrer Homepage.
Was wird Helen Fares denn nun genau vorgeworfen?
Ja, es geht da um ein Video, auf das sie auf ihrem privaten Instagram-Kanal hochgeladen hat. Sie dreht sich da selbst, wie sie durch einen Supermarkt geht und auf Englisch von ihrer Lieblingsschokoladenmilch erzählt. Sie habe dann aber mit einer bestimmten App herausgefunden, dass der Hersteller der Schokomilch den israelischen Staat unterstützen soll und deshalb trinkt sie diese Milch nun nicht mehr. Und dann empfiehlt Fares diese App, mit der sich überprüfen lässt, ob Marken auf einer anti-israelischen Boykottliste stehen. Das kann also durchaus als Aufruf zu einem Boykott verstanden werden.
Wie kam das Video dann in diese breite Debatte? Also wie wurden Medien darauf aufmerksam und wie wurde darüber berichtet?
Na, ich kann zumindest sagen, wer zunächst darauf aufmerksam gemacht hat, nämlich die Bild-Zeitung und die Welt, bei denen sich dann ein Rabbi, aber auch Volker Beck, der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, sehr kritisch geäußert haben und Helen Fares Antisemitismus vorwerfen. Viele Kommentatoren erinnern sich außerdem an die Nazi-Parole "Kauft nicht bei Juden". Tatsächlich hat sie das so nicht gesagt, sondern den Staat Israel benannt.
Der SWR hat sie daraufhin ja entlassen. Fares steht nun öffentlich durchaus in der Kritik, zu Recht oder zu Unrecht?
Ja, sie selbst sieht sich im Recht, spricht davon, dass der SWR vor, Zitat, rechten Trollen eingeknickt wäre. Doch ich denke, das trifft es nicht ganz. Erstens schreibt der SWR, dass er Fares bereits mehrfach auf, Zitat, extreme politische Postings hingewiesen habe. Dieser Vorfall habe nun zu den Konsequenzen geführt. Das Grundproblem liegt meiner Meinung nach an dem Rollenverständnis, das Helen Fares hier offenbar hat, wenn sie sich als Journalistin und Aktivistin beschreibt. Schlecht zu vereinbaren, denn hier verschwimmen dann die Grenzen von Haltung, Meinung, Überzeugung und auch Emotionalität. Und wenn sie sich als Journalistin und SWR-Moderatorin öffentlich so äußert, wie sie es getan hat, dann muss sie wissen, dass sie sich angreifbar macht.
Martin Kreppers aus unserer Medienredaktion, vielen Dank fürs Einordnen. Ja, in dem Gespräch gerade klang ja schon an, es ist gar nicht so leicht zu unterscheiden, wo bei der Berichterstattung die Sachebene aufhört und die eigene Haltung beginnt. Wir haben uns in der Redaktion deshalb gefragt, was bei der Ausbildung von Medienschaffenden heute eigentlich zählt. Wie viel Haltung darf sein, wie viel eigenes Engagement ist vielleicht auch durchaus mal erwünscht und welche Werte gibt es in einer postmigrantischen Gesellschaft eigentlich, auf die man sich als Medienhaus verständigen kann. Darüber habe ich mit Isolde Fugund gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin und zugleich journalistische Direktorin der katholischen Journalistenschule IFP. Und meine erste Frage an Sie war, War es Ihrer Meinung nach richtig und alternativlos seitens des SWR, sich von Helen Fares zu trennen?
Also zu dem konkreten Fall kann ich nichts sagen. Ich kenne den Fall im Detail nicht. Und insofern weiß ich nicht, wie viel Vorgespräche beim SWR stattgefunden haben und was da genau die Vorgeschichte dieser konkreten Moderatorin war, dass man sich dann entschlossen hat, dass es so weit, also dass es nicht tragbar ist, mit ihr weiterzuarbeiten.
Dann lassen Sie uns über einen Punkt in dieser Kontroverse reden, in dem wir immer wieder begegnen. Helen Fares bezeichnet sich selbst ja als Journalistin und Aktivistin. Wie verträgt sich beides für Sie? Wo verläuft da die Grenze zwischen engagiert sein und sich mit einer Sache zu gemein zu machen?
Also das ist immer das Schwierige bei diesen Dingen, dass man da nicht genau sagen kann, hier verläuft die Grenze oder hier verläuft sie nicht. Wir an der Journalistenschule legen auf jeden Fall sehr großen Wert darauf, dass sich die Leute Gedanken jeweils individuell machen, wo ihre persönliche Grenze liegt und dass man sich darüber im Klaren ist. Und dazu tragen wir dann halt auch bei durch Veranstaltungen und das ist wirklich ein total heiß diskutiertes Thema. Aber jetzt einfach zu sagen, genau dort liegt die Grenze, ist so im luftleeren Raum etwas schwierig.
Damit haben wir jetzt noch nicht beantwortet, ob Aktivismus im Journalismus bei den Öffentlich-Rechtlichen erwünscht oder erlaubt ist.
Also Aktivismus und Journalismus sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wir achten da auch drauf in der Ausbildung. Also sei es jetzt zum Beispiel bei Stilformen. Also es gibt halt Stilformen, die sehr meinungsgetrieben sind. Kommentare und Glossen und dergleichen. Und es gibt andere Stilformen oder auch das Nachrichtengeschäft, das natürlich alle Seiten berücksichtigt ist. Und da vertragen sich Aktivismus und Journalismus auf gar keinen Fall. Ich kann Ihnen von unseren jungen Leuten erzählen, wie das da ist. Also wenn die neu in den Beruf starten, sind die halt sofort konfrontiert mit der Frage, wer bin ich als Privatperson, was habe ich da für eine Haltung, was vertrete ich da auch? Und ich werde sofort auch als Journalistin wahrgenommen. Und das hat sich extrem verändert im Gegensatz zu noch vor ein paar Jahren. Ich meine, wir kennen das ja auch noch. Früher hat man irgendwie gerne mal geschrieben, so auf Social Media, auch als Journalistin oder Journalist auf dem hier privat. Und das funktioniert ja nun einfach nicht. Also ich werde immer auch als Person in meiner Berufsrolle wahrgenommen, als Journalistin oder Journalist. Und damit sich auseinanderzusetzen und da eine Haltung zu finden, das ist wirklich viel schwieriger geworden. Und wenn man viel schneller da hinkommen muss.
Das heißt, man kann eigentlich gar nicht mehr bei der Generation Z den Bereich der Medien unterscheiden, was noch privat und was öffentlich ist.
Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Also da muss man sich von Anfang an klar darüber werden, dass ich eben nicht als Privatperson da unterwegs bin, sondern dass ich immer auch in meiner journalistischen Rolle wahrgenommen werde. Und je öffentlicher ich da bin, desto mehr spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Das ist einfach so, ja.
Lassen Sie noch uns kurz über Ihre Journalistenschule reden. Die katholische Journalistenschule ist ja eine Journalistenschule der katholischen Kirche, eine renommierte Ausbildungsstätte, von dem der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Lehmann, mal sagte, die EFP sei offen zur Welt mit ihrer ganzen Vielfalt. Verstehen Sie darunter auch, junge Menschen auszubilden, die in ihrer Gesamtheit unterschiedliche, diverse Perspektiven auf die Welt bieten?
Ja, auf jeden Fall. Also wir bilden in erster Linie aus im journalistischen Handwerk. Also wie berichte ich? Ich muss natürlich alle Seiten zu Wort kommen lassen, wie das funktioniert und wie das auch heutzutage funktioniert. Und da muss alles Platz haben, auf jeden Fall. Aber ich muss halt genau wissen, berichte ich gerade oder mache ich gerade ein Meinungsstück? Und das gilt natürlich an der katholischen Journalistenschule genauso wie an allen anderen Einrichtungen. Journalismus ist ein wahnsinnig herausfordernder Beruf. Wir sehen das ja gerade an dem Fall, der jetzt diskutiert wird. Also man muss sehr früh wissen, wer man ist, wie die Rolle ist und wird auch angefragt dazu. Und die Leute da nicht allein zu lassen, sondern zu begleiten auf ihrem Weg in diesen Beruf, das ist für uns Anspruch. Und das ist sowas, wo man hoffentlich auch sieht, dass wir eine katholische Journalistenschule sind, indem wir unsere Auszubildenden dann nicht alleine lassen.
Ich verstehe Sie so, dass Sie durchaus junge Leute ausbilden mit ganz unterschiedlichen Herkünften und damit ja auch unterschiedlichen Herkunftskulturen. Wie stellen Sie aber sicher, dass sich die Werte der Auszubildenden trotzdem noch im demokratischen Spektrum bewegen? Also reden Sie über Gesinnung und Haltung bei Ihren Bewerbungsgesprächen?
Auf jeden Fall. Und dieses Thema, also wo ist so meine persönliche Meinung, wo hat die Platz im Journalismus und wo nicht und wie gehe ich damit um, auch so mit Mitgliedschaften. Also ganz extrem ist es zum Beispiel beim Klimathema. Da haben wir das immer wieder, dass junge Leute sagen, Mensch, aber ich finde das einfach ein total wichtiges Thema. Ich finde, das kommt auch zu wenig vor. Ist schon das Setzen des Themas Aktivismus oder geht das noch? Und genau darüber reden wir auch in der Ausbildung, in Gesprächen nebenbei. Also wir leben und arbeiten hier unter einem Dach. Die Leute kommen also und wohnen dann auch hier und essen hier zusammen. Und da finden solche Gespräche ganz stark statt. Und jeder, und wir bestärken dann eben auch die Leute, dass sie dazu eine Haltung finden. Oder es gibt dann auch so Jahresreflexionen, wo unsere jungen Journalistinnen erzählen, was sie so erleben in Redaktionen. Und manchmal kommen dann genau solche Sachen eben auch zur Sprache, dass jemand gleichzeitig bei Fridays for Future eigentlich gerne arbeiten würde oder sogar daherkommt aus dieser Bewegung und jetzt aber merkt, das funktioniert nicht mehr mit meinem journalistischen Alltag zusammen. Ich muss da irgendwie eine Grenze ziehen. Und die zu finden, dabei unterstützen wir unsere Leute.
Die Geschäftsführerin und Direktorin der katholischen Journalistenschule Isolde Fugund über die Frage, welche Rolle Werte und Haltungen bei der journalistischen Ausbildung heute haben. Donald Trump, Javier Milei oder Boris Johnson. Allesamt mächtige Männer und polternde Populisten. Und obwohl wir doch wissen, dass wir ihnen durch viel mediale Aufmerksamkeit noch mehr Reichweite schenken, tun wir es immer wieder. Unsere Kolumnistin hat sich deshalb Gedanken über den Umgang mit quotenfreundlichen Populisten gemacht.
Medias Res. Die Meinung von Marina Weißband.
Welche Eigenschaft haben die gefährlichsten Männer der Welt? Sind sie herzlos, getrieben, intelligent? Meine These, die gefährlichsten Männer der Welt sind unterhaltsam. Derzeit erleben wir im weltweiten Untergang von Demokratien den Durchmarsch des populistischen Talkshow-Clowns. Seien es Donald Trump, Javier Milei oder Boris Johnson, immer wieder kommen Männer an die Macht, von denen man sich fragt, wie so viele Menschen auf so jemanden hereinfallen können. Doch fallen Menschen herein, massenweise. Ich werde aus dieser Analyse jetzt alles auslassen, was zu Aufstieg von Populismus insgesamt führt. Transformationsphasen, die wachsende Schere zwischen Arm und Reich, enttäuschte Zukunftserwartungen und Ausbeutung, Vereinsamung und Unsicherheit. Mich interessiert der Anteil der Medien an diesem Phänomen. Warum sind alle diese Populisten so seltsam? Warum steht Trump so komisch? Was ist mit Johnsons Frisur los? Warum können diese Leute nicht normal sein? Hier liegt auch schon die Antwort. Sie können nicht normal sein, weil sie unterhaltsam sind, wie sie sind. Nehmen wir das Beispiel Trump. Man kann ihn mit allen negativen Adjektiven belegen, nur nicht langweilig. Von seinem Aussehen über seine Sprache, seine Verwendung irrer Spitznamen und Vergleiche, seine Geschäfte und die ganze um ihn entstehende Mythologie sind kurios, schillernd. Es ist wie ein Autounfall, man kann nicht wegschauen. Entsprechend schaut man auch hin. Jeder Tweet, jedes Interview, jede Handbewegung Trumps wurde in seinem Wahlkampf 2016 in jeder Sendung und Publikation analysiert. Man wollte es verstehen. Und während man es verstehen wollte, hörte man seine Parolen. Wieder und wieder und wieder. Internationale Medien machten sich zu kostenlosen Wahlkampfhelfern des Kandidaten. Während die Welt darüber rätselte, ob er ein Toupet trägt oder warum er so orange ist, griff er die Demokratie frontal an und machte die USA aktiv unsicherer für Immigranten, queere Menschen und Frauen. Nach der Wahl von Biden schien man die Lektion gelernt zu haben. Medienmagazine arbeiteten diesen Hype auf und zogen Schlüsse. Der Late-Night-Moderator Stephen Colbert beschloss zum Beispiel, den Namen Trump in seiner Sendung gar nicht mehr zu nennen. Man wollte den Typen einfach in Vergessenheit belassen. Und fast hätte es ihn tatsächlich Einfluss in der Republikanischen Partei gekostet. Fast. Bloß, er ist einfach so verdammt unterhaltsam. Inzwischen gibt es weder bei Stephen Colbert noch in irgendeiner anderen Late-Night- oder Nachrichtensendung eine einzige Folge ohne das Ausrollen der neuesten Eskapaden des Ex-Präsidenten. Er verkauft jetzt Turnschuhe und Bibeln. Hihi. Er ist angeblich pleite. Haha. Er vergleicht Immigranten mit Tieren. Oh Gott. Und in den Umfragen liegt er wieder vor Biden. Wissen Sie, warum mich das beschäftigt? Noch hat die AfD es nicht geschafft. Aber stellen Sie sich vor, sie findet irgendwann zufällig jemanden mit einem Funken Charisma, der die gleiche Art von Talkshow-Clown spielen kann. Unser mediales System hat keinerlei Immunschutz dagegen. Wir wären aufgeschmissen. Die Einschätzung, was tatsächlich vervielfältigt werden sollte und was einfach nur gute Quote bringt, sofern diese Unterscheidung überhaupt noch eine Rolle spielt, sollten wir aushandeln, bevor die Frage akut wird. Denn Deutschland hat sich historisch nicht resilient gezeigt gegen lächerliche Figuren mit Größenwahn, Hass und einem hohen Unterhaltungswert.
Die Meinung von Marina Weisband über die Wirkmacht von Populisten und deren Schenkelklopfer. Sie haben es in den Nachrichten vielleicht schon gehört. Das Europaparlament stimmt heute Nachmittag über die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems ab. Nach jahrelangem Streit will die EU sich auf schärfere Gesetzestexte verständigen. Heute also ist viel von Europa in den Medien die Rede. Ein erstes Einschwingen sozusagen auf die Europawahlen im kommenden Juni. Darüber hört man allerdings noch relativ wenig. Ein neues Medienangebot will das ändern. Michael Mayer.
The European Correspondent ist ein Start-up, das 150 Journalisten und Journalistinnen beschäftigt, die explizit von außen, also nicht aus Brüssel oder Straßburg, sondern aus den verschiedenen Ländern berichten. Die Redaktion veröffentlicht eine Reihe von Newslettern, die Ost-, Süd- oder Nordeuropa in den Fokus nehmen, aber auch einen paneuropäischen Newsletter. Das Projekt, das seit Herbst 2022 am Start ist, kommt bislang gut an, sagt Chefredakteur Julius Fintelmann. Es schließe eine Lücke, die die Redaktion identifiziert habe.
Es gibt Medien, die über Europa berichten, aber die meisten, die es gibt, die berichten über die EU. Es gibt aber sehr wenige Medien, die tatsächlich über Brüssel hinaus über ganz Europa berichten. Bevor ich das Projekt gestartet habe oder bevor wir das Projekt gestartet haben, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was in Belgien vor sich geht, was in Litauen vor sich geht oder was in Portugal passiert. Und das ist mega schade, weil wenn wir eine europäische Zivilgesellschaft bauen wollen, die robust ist, in der Ideen diskutiert werden können, dann müssen wir Bescheid wissen über das, was in Europa passiert.
Fintelmann meint, dass es viele unterberichtete Themen gäbe, die aber durchaus relevant für ganz Europa seien, etwa beim Thema Landwirtschaftspolitik und wer da wie genau darauf einwirkt, aktuell etwa, wenn es um ein Gesetz zur Wiederaufforstung geht. Fintelmann und seine Redaktion möchten aber nicht nur kritisieren, sondern auch positive Beispiele aus der EU bringen.
Wenn eine Stadt in Spanien eine Lösung gefunden hat, wie sie Erhitzung im urbanen Raum bekämpfen können, und diese Lösung, die ist auch anwendbar über diese Stadt in Spanien hinaus, dann ist das von äußerem Interesse für Europäerinnen und Europäer und Leute in anderen Städten.
The European Correspondent erscheint in der verbindenden Sprache Englisch und finanziert sich nur von Spenden und freiwilligen Abogebühren. Ähnliche Projekte haben in der Vergangenheit allerdings nur eine Zeit lang durchgehalten, weil ein paneuropäisches Interesse fehlte. Ein prominentes Beispiel war bereits vor 25 Jahren ein Zeitungsprojekt namens The European des britischen Verlegers Robert Maxwell. Das Ende kam aufgrund von mangelndem Publikumsinteresse und zu hohen Kosten. Unter demselben Namen existiert heute ein deutlich schmaler gehaltenes Online-Debattenmagazin unter der Ägide des ehemaligen Focus-Chefredakteurs Wolfram Weimer. Einen großen Verlag im Hintergrund zu haben, ist in jedem Fall hilfreich. Das Magazin Politico, das der Axel Springer Verlag herausgibt, veröffentlicht 20 verschiedene Newsletter. Zum einen kostenpflichtige, zum Teil auch sehr teure für Entscheider, aber auch welche für die breitere Leserschaft. Jakob Hanke berichtet seit 8 Jahren für Politico, erst aus Paris, dann aus Brüssel, und sagt, dass er als Brüssel-Korrespondent eher in der Lage ist, eigene Themen zu setzen als etwa in Berlin. Andererseits stelle er in Deutschland immer wieder ein gewisses Desinteresse an europäischen Themen fest.
Die Schwierigkeit ist, glaube ich, dass das eben sehr technisch ist. Also es geht sofort sehr schnell ins Detail und sehr legalistisch. Und das ist auch ein Problem. Brüssel ist jetzt nicht intransparent. Das ist jetzt nicht so, dass sie wirklich alles geheim halten wollen. Aber oft verstecken sich die politischen Entscheidungen hinter sehr viel technischer Terminologie. Ein Thema, wo es mir wirklich sehr schwer fällt, die Leute davon zu überzeugen, auch innerhalb meiner Redaktion, dass das wichtig ist, ist die Reform der EU.
Allerdings werde dieses Thema in den nächsten Jahren sicherlich wieder aufkommen, meint Hanke. Ebenso wichtig sei jenes der Korruption und der Interessenskollisionen. Leider interessiere das in Deutschland aber auch nicht sehr, meint Hanke, obwohl es großen Einfluss auf bestimmte Prozesse habe. So ist es bis heute EU-Abgeordneten und Beamten nicht verboten, gleichzeitig an Gesetzen mitzuarbeiten und als Berater für Firmen zu arbeiten, die Gesetze später betreffen. 2021 erschütterte Katargate die EU. Katar, Marokko und Mauretanien hatten, so der Vorwurf der Ermittler, EU-Beamte und Abgeordnete bestochen und dafür Lobbyarbeit in ihrem Sinne erwartet. Der Skandal wurde von Reportern von Politico enthüllt.
Katargate war natürlich der bekannteste Fall, aber es gibt natürlich andere Formen der Korruption oder Einflussnahme. Da gibt es einfach kein Interesse öffentliches, sonst wäre das schon längst, glaube ich, stärker geregelt. In Frankreich gibt es zum Beispiel eine Autorität, die durchleuchtet die Einnahmen von allen Leuten, die im öffentlichen Dienst arbeiten, also auch Abgeordnete, alle Leute, die an Politik arbeiten, die an Gesetzgebung arbeiten. Und die müssen melden, was für Nebeneinnahmen sie haben. Das ist alles in Europa noch überhaupt kein Thema, in Deutschland leider auch nicht. Da ist man noch nicht wirklich viel weiter.
Auffällig findet Hanke, dass die Deutschen sich als große Europäer verstünden, sich aber für Europa nicht sehr interessierten. In Großbritannien sei das genau umgekehrt. Es gebe nach wie vor, obwohl man gar nicht mehr zur EU gehört, ein starkes Interesse an bestimmten EU-Themen wie Landwirtschaft, Fischerei oder auch Regelungen zu künstlicher Intelligenz. Für die Europawahlen prognostiziert Hanke zwei Themen, die viel Beachtung finden werden. Zum einen, wie stark werden die rechtsextremen Parteien im Parlament? Und zum anderen, wer wird neuer Kommissionspräsident oder Präsidentin? Danach werde es wohl wieder zur Tagesordnung des nur mäßigen Interesses an EU-Themen zurückgehen.
Über Europa berichten, wie das funktionieren kann, hat Michael Mayer erklärt. Und jetzt beamen wir uns ganz kurz zurück in eine Zeit, in der das Fernsehen noch eine Instanz und Humor noch konsensfähig zu sein schien. Zu dieser Zeit erzählte der Journalist, Drehbuchautor und Schriftsteller Wolfgang Menge dem deutschen Publikum Geschichten, die sich in einer Art Zwischenraum bewegten zwischen Wahrheit und Fiktion. Genau da fand auch das Millionenspiel statt. Ein visionärer und auch sehr witziger Blick auf die Gier nach Quote und Erfolg in einem Fernsehspiel. Zu dieser Zeit ein reines Gedankenspiel, denn das Quizformat war noch gar nicht erfunden. Dazu sagte Wolfgang Menge einmal selbst.
Es haben ja viele das für eine reale Fernsehunterhaltungsshow gehalten. Und bei der Wiederholung, als die Leute es wussten, dass es keine Fernsehshow ist, sollte das mal so kommen, melde ich mich jetzt schon an und möchte mitmachen.
Heute wäre Wolfgang Menge 100 Jahre alt geworden. Ein Tausendsasser, der mit der Figur des Ekel Alfred Fernsehgeschichte schrieb. Aber da waren nicht nur Fernsehserien. Menge entwickelte auch True-Crime-Formate und interessierte sich auch das vorausschauend für Klassenunterschiede und Umweltzerstörung. Einige seiner schönsten Werke finden sich gerade übrigens in der ARD-Mediathek und beginnen übrigens mit einem Disclaimer. Solche Warnhinweise gab es damals noch nicht. Dem Nachkriegspublikum, so schreibt es heute die Süddeutsche Zeitung, konnte man da durchaus etwas zumuten. Weggucken, nicht wissen wollen, schweigen, darum geht es gleich beim Thema sexuellen Missbrauch. Das ist Thema in Katharina Winklers neuem Roman im Büchermarkt, gleich nach den Nachrichten. Für Medias Res war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Nachmittag.